Willkommen im Podcast für starke Frauen. Wie oft fühlst du dich mit Themen im Alltag allein? Schaukelst dich dabei hoch oder drehst dich einfach nur im Kreis? Hier findest du Frauenthemen mit Sinn und Unsinn und auf jeden Fall vielen neuen Perspektiven. Ladylike mit Cordula und Sabine.
Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Willst du dich sicherer fühlen? Was macht zum Beispiel der Frust deiner Teenager-Tochter mit dir? Wie fühlst du dich, wenn dein Partner von den Querelen im Job erzählt? Wie geht es dir, wenn deine Kollegin verzweifelt um die Ecke stürmt? Und was macht die allgemeine Weltsituation mit dir? Wir schnacken heute darüber, wie du dich vielleicht sicherer fühlen kannst und wünschen dir wie immer viel Vergnügen dabei.
Hallo Cordula!
Hallo meine liebe Sabine, ich grüße dich an einem trüben, verregneten, grauen Tag und frage, wie geht es dir heute?
Zum Glück jetzt nicht ganz getrübt und grau, aber ich glaube, ich groove mich da so ein bisschen ein. Alles wird so ein bisschen ruhiger, bedächtiger, gesettelter.
Gesettelter, ja, das haben wir ja eben gerade, habe ich ja auch schon erzählt, festgestellt, nachdem bei mir heute Morgen ja alles zusammengebrochen war mit meinem komischen Laptop und der Internetverbindung und ich dann losgefahren bin, um mir ein LAN-Kabel zu kaufen, weil ich das nicht verbinden konnte, habe ich auch gedacht, früher hätte ich Schweißausbrüche bekommen, wäre völlig aufgelöst gewesen. Heute habe ich eine gute Lösung gefunden und war so stolz auf mich. Ob das das Alter macht oder was ist es, dass wir ruhiger und gesettelter werden?
Wahrscheinlich ist auch ein Teil der Altersfaktor, aber ich würde sagen, es macht sicherlich auch die Arbeit an einem selbst, weil ich erinnere mich an ein Ausflugslokal und da waren, glaube ich, die Leute so um die 50 bis Mitte 60 und die waren auf jeden Fall nicht gesettelt, sondern eher alle eher erregte, wenn nicht übererregt in ihren Stimmungen. Gut, in der Gruppe ist natürlich, wenn, das hast du ja eben auch erzählt, wenn sich einer hochheizt, dann kann es natürlich passieren auch, dass alle sich mitheizen oder andere stiller werden. Genau, aber von daher, ich denke, dass natürlich ein Altersfaktor mit reinspielen kann, aber definitiv auch die Arbeit an einem selbst.
Ja, das passt ja zu dem Thema, Stimmt. was du dir heute gewünscht hast. Ja, das finde ich so schön. Erzähl doch bitte.
Genau, heute geht es so ein bisschen über emotionale Sicherheit. Mhm. Aus dem Aspekt auch, weil ich denke, dass die Menschen eine Sehnsucht nach Sicherheit bekommen. Ich aber denke, dass es schon ganz früh bei uns als Kind anfängt, emotionale Sicherheit sich zu wünschen, beziehungsweise sie als Kind künstlich zu erzeugen, weil die Eltern vielleicht keine emotionale Sicherheit haben, weil sie es auch selber nicht gelernt haben, ne? Also nicht, weil sie es nicht geben wollen, sondern einfach, weil es vielleicht nicht in ihrem Werkzeugkoffer ist. Und ich glaube aber, und dass emotionale Sicherheit, gerade wenn jetzt auch wie wir in Deutschland, ich glaube, wir leben immer noch sehr gut, aber wenn natürlich Sachen ins Bröckeln kommen, dass emotionale Sicherheit da helfen kann. Oder also nicht nur auf Deutschland, auch wenn irgendwie eine Beziehung ins Bröckeln kommt oder also jetzt entweder partnerschaftlich oder vielleicht auch emotionale Beziehung zu Kindern ins Bröckeln kommt. Mhm. Genau, dass es hilft, da hinzuschauen.
Das würde ja bedeuten im Grunde, ich glaube, dass so ein Kind oder dass wir alle, als wir auf die Welt gekommen sind, wir werden ja mit diesem Grundbedürfnis nach Sicherheit geboren, weil wir ja alleine erstmal gar nicht überleben können. Und das klingt für mich so ein bisschen so, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir nicht in eine stabile Welt hineinkommen. Die ist zwar jetzt äußerlich stabil, aber emotional eben nicht stabil, weil was du ja vorhin sagtest, die Eltern das vielleicht auch gar nicht kennengelernt haben und das Baby im Grunde genommen schon Muster entwickelt oder das Kleinkind, je nachdem, um irgendwie ein Gefühl von Sicherheit zu kriegen. Das heißt, es ist von vornherein eigentlich ein Ungleichgewicht da, was gar nicht da sein sollte, weil wir Menschen es nie gelernt haben, wie es gesund wäre, sich in Sicherheit zu wiegen. Mhm. Unsere Eltern haben es nicht erfahren, die Eltern davor auch nicht. Und was du nicht kennst, kannst du nicht weitergeben, ja. Richtig?
Ja, genau. Und also ich würde jetzt gerne mal heute das tatsächlich eher jetzt erstmal zum Beispiel auch auf Sicht von einem Kind beziehen, weil natürlich je komplexer das System wird mit 2, 3 Kindern, kann man natürlich sagen, jedes Kind sucht sich ja auch wieder im System einen Platz. Also viele Leute sagen ja so, meine Kinder sind so komplett unterschiedlich, dabei haben wir so 2 gleiche Wege sind wir gegangen. Aber natürlich, wenn zum Beispiel ein Kind merkt, dass das eine schon sehr angepasst ist, dann wird es im Zweifel halt eher rebellisch oder merkt, oh, der eine ist rebellisch, dann passt es sich halt mehr an. Also das ist dann natürlich schon sehr komplex. Ich würde gern heute einfach schauen, okay, sind halt Eltern und da gibt es ein Kind und dass halt dieses Kind nach Sicherheit strebt, beziehungsweise Sicherheit halt, dass es wirklich eher versucht, dass Mama und Papa irgendwie glücklich sind oder einen Teil davon. Manchmal haben wir auch einen Fokus, wenn zum Beispiel ein Elternteil sehr oft weg halt ist, ne? Dass wir dann halt natürlich Mama oder Papa, also wer auch immer zu Hause ist, eher als Bezugsperson haben und die, der müssen wir jetzt irgendwie klarkommen, dass wir essen, trinken und irgendwie vielleicht eine Umarmung bekommen, so.
Ja, wir müssen mit der Person klarkommen und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weiß ich auch aus diesen vielen Sachen, die wir gelernt haben, dass man auch als Kind manchmal versucht, die Position eines fehlenden Elternteiles auszugleichen. Ja. Das kommt ja noch obendrauf. Du musst dich dann mit dem, der da ist, arrangieren und das andere noch im Grunde genommen stellvertretend dafür da sein, obwohl es dir selber fehlt. Das ist natürlich eine fatale Geschichte. Ne?
Ja, genau, also vielleicht halt so der fürsorgliche Partner. Manche Kinder oder Eltern sagen ja auch, mein Kind, mein Gott, das ist so verständnisvoll und so fürsorglich. Dann hat sie mich mal in den Arm genommen oder ein Küsschen gegeben, als ich traurig war. Und das ist häufig, finde ich, eine Verniedlichung. Natürlich ist es schön, wenn ein Kind zugewandt ist, ne? Und im Zweifel lernt es damit ja auch Fürsorge. Aber ich finde, es ist halt Drahtseilakt, weil ein Kind nicht dafür zuständig ist, dass du als Mama halt glücklich bist, weil die Sicherheitsposition plötzlich nicht von Mama auf Kind, sondern von Kind auf Mama halt geht und damit natürlich auch schon Muster gelegt werden. Ne?
Das Kind kann sich nicht in den eigenen Bedürfnissen entwickeln, weil es andere Positionen übernehmen muss, um überhaupt durchs Leben durchzukommen.
Ja. Oder zum Beispiel, wenn jetzt beide Elternteile sind da und der eine ist halt sehr laut, ne? Jetzt sage ich mal, vielleicht klischeehaft, der Mann ist halt laut, ne? Der ist stärker in der Wutkraft und das Kind merkt, ne, oh, meine Mama ist dann traurig, ist verzweifelt, dann wird im Zweifel vielleicht sogar dieses Kind Wut unterdrücken, weil es merkt, so, es tut meiner Mama nicht gut. Ich weiß selber vielleicht als Kind gar nicht, wie es damit umgegangen wird, habe vielleicht aber auch Angst, ne, wenn es halt zu laut ist und er empfindet es als Gefahr oder andersrum, die Mama ist sehr traurig, der Papa ist darüber verzweifelt, der geht halt weg, ne? Ich darf jetzt nicht zu traurig sein, weil das kommt vielleicht in meiner Partnerschaft dann nicht gut an, also es gibt wirklich so viele komplexe Sachen da und auch zu lernen als Kind, ich darf halt alles, ne? Dass Eltern lernen, wir sind dafür zuständig, an sich den Raum fürs Kind zu halten, egal ob das wütend ist, ob das traurig ist, ob das halt Angst hat und auch nicht wegzureden, ne? Ich glaube, wir wissen halt auch häufig gar nicht, wofür diese Gefühle stehen, sind natürlich selber dann damit überfordert.
Ja.
Und ja, unterdrücken etwas dann beim Kind oder vielleicht lassen es auch zu krass etwas ausleben, weil wir auch den Rahmen nicht halten können. Ne? Also natürlich, Wut kann ja auch in Überaggression beim Kind halt laufen. Das ist eigentlich meine Aufgabe als Eltern, ist es zu korregulieren und wieder einzufangen. Ne?
Ja, nun, wie machst du das, wenn du es selber nicht erlebt hast? Also ich habe selbst zu meinen Kindern mal gesagt, eigentlich hätte ich vorher mal eine Fortbildung machen sollen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß, dass ich, wenn ich das so sehe, fürs Kinderkriegen mich zu spät mit mir selber auseinandergesetzt habe. Viele Dinge von denen, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren gelernt habe, hätte ich eigentlich gerne lernen dürfen, bevor ich Kinder gekriegt habe. Dann wäre vieles auch für meine Kinder leichter. Und das tut mir natürlich auch weh. Ich denke, überhaupt irgendwann anzufangen ist gut. Und ich versuche auch immer mehr damit ins Reine zu kommen. Aber es sind viele Sachen, wo ich denke, hätte ich das geahnt, auch auch überhaupt während der Schwangerschaft die eigenen Ängste, die man hat, dass man die schon auf das Kind überträgt. Und wenn das Kind dann da ist, sind so viele Sachen, die ich selber von zu Hause nicht erfahren habe und deshalb nicht anders weitergeben konnte.
Ich denke aber auch per se, also es geht gar nicht um jetzt irgendwie so ein Bashing oder Schuldzuweisung, sondern ich glaube schon, dass wir halt über Generationen lernen. Ja, ich glaube nur, dass wahrscheinlich es vielleicht immer noch nicht so weit ist und dass das einfach so ein Impuls sein kann, nicht muss, ne, hinzuschauen, was macht es halt wirklich mit mir und wofür sind meine Emotionen da? Und ich sage jetzt auch wirklich unabhängig, ob Leute einen Kinderwunsch haben oder nicht, weil per se, wir sind emotionale Wesen, egal ob das jetzt bei Freunden passiert oder dann in der Partnerschaft oder vielleicht mit unseren Arbeitgebern und da wieder Führungskräften. Also wir kommen ja an sich immer wieder, natürlich das Intimste, glaube ich schon, ist das Kind, ja, also da wirst du am Ende wirklich vorgeführt als Eltern und das ist so deine High-End-Challenge, wie weit bin ich? Dennoch denke ich, wenn du jetzt sagst, okay, ich will keine Kinder, auch gibt es genug Felder oder halt auch, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, es werden immer Emotionen halt kommen und es macht halt was mit dir und es macht auch was mit dem Außen.
Absolut, ja, diese ganzen Gefühle, die wir ja nicht gelernt haben zuzulassen, Wut, Trauer, Scham und sowas. Also ich weiß, wie viele ich davon unterdrückt habe und ich glaube, ich bin auch immer noch in einigen Sachen ganz gut, die Dinge so für mich vermeintlich wegzudrücken, obwohl ich sie mir ja angucke. Aber ich kann immer noch nicht alles mit allen Menschen kommunizieren und das zu lernen ist wirklich eine Herausforderung, weil früher durfte ich nicht laut sein, wütend schon mal gar nicht. Und wenn du das nicht darfst, woher weißt du denn, wie man dann mit der Wut umgeht, wenn die da ist und plötzlich hast du das Gefühl, du möchtest aus der Haut fahren, du möchtest irgendwas an die Wand klatschen oder du möchtest einfach mal schreien. Wenn du das nie durftest, dann weißt du ja auch gar nicht, was ist denn ein guter Umgang jetzt mit diesem Gefühl. Und dann stehst du da wieder und sagst, ja, was mache ich jetzt damit?
Ja, und also ich glaube halt auch, also ich weiß gar nicht, ob es mir gesagt wurde, aber ich weiß zumindest als Kind, mein Vater fand Lautstärke ganz schlimm. Vielleicht auch aus seiner Historie heraus, das weiß ich jetzt in dem Sinne gar nicht. Aber ich weiß auch, wenn Kinder dann laut waren, dass er die Augen verdreht hat, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jetzt gesagt hat, boah, Sabine, du darfst nicht laut sein. Aber natürlich habe ich das als Kind auch adaptiert, ne? Und es gab sehr viel Wutkraft in unserer Familie, sodass ich das auch versucht habe zu vermeiden. Ich würde schon sagen, als Teenager war ich mochte Türen schlagen. Also das habe ich schon gemacht. aber es gab sicherlich dann Momente im Erwachsensein, wo ich halt auch aus der Wut heraus dann übersteuere, weil ich halt es auch nicht gelernt habe. Ja, was ist denn gesunde und normale Wut? Und dann ist das natürlich für ein Gegenüber.
Jetzt. Weil wir es alle nicht gelernt haben. Weil wir es ja alle nicht. Halt
Feuer. Und genau, wenn der andere es dann auch nicht gelernt hat und für den, der trägt ja auch wiederum seine Geschichte, dann ist es echt schwierig. Und ich finde, dafür sind wirklich dann auch so geschützte Räume halt gut. Oder zum Beispiel auch das ehrliche Mitteilen, um zu erleben. Naja, Wut ist erstmal halt ein wörtlicher Ausdruck, ja. Und eine körperliche Reaktion, die vielleicht jemand auch dann beschreibt und ein Gedanke, den derjenige hat, aber per se ist das ist ja in Ordnung, ist ja seine Wut, ne? Weil wir nehmen es ja dann auch persönlich, ne? Egal, ob jemand traurig ist oder wütend oder ängstlich, so Gott.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem ehrlichen Mitteilen, ich mache das ja auch und es gibt schon Tage, es hat natürlich auch klar mit dem eigenen Nervensystem zu tun, wo ich manchmal am Schlucken bin, wenn ich als Zuhörer da sitze, wenn da irgendwelche Sachen kommen. Manchmal kann ich das einfach so hören und es geht durch. Und manchmal habe ich das Gefühl, es rüttelt an mir und es macht irgendwas an mir. Selbst diese Position des Zuhörers, obwohl ich mit der anderen Person ja nicht irgendwie verbunden bin. Das sind keine Freunde, das ist keine Familie, das sind ja, ich sage jetzt mal, Menschen, die sich in dieser Gruppe getroffen haben, die sich vorher auch nicht unbedingt kannten. Und trotzdem rührt mich das manchmal an oder wühlt irgendwas in mir auf. Und selbst das finde ich spannend, dass wenn wildfremde Menschen über ihre Gefühle sprechen, ich fühle Wut, ich fühle Scham, dass ich dann mich selber ertappe, dass es bei mir was auslöst, wo ich denke, das ist ja schon spannend. Menschen, mit denen du sonst nichts zu tun hast, lösen irgendetwas in dir aus. Und wenn die schon was in mir auslösen, dann weiß ich natürlich, dass Menschen, die mir näher stehen, noch viel mehr in mir auslösen können, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Und da merke ich dann wieder, wo ich für mich selber wirklich auch noch mal hingucken darf und lernen darf, wie gehe ich mit diesen Gefühlen dann auch um. Manchmal ist es ja auch, dass du gefühlt erschreckende Geschichten oder erschreckende Gefühlsäußerungen hörst, wo ich dann für mich selber wieder gucken darf, was macht das gerade mit mir, wo kommt das her und warum ist das so und wie gehe ich jetzt mit mir um, weil das muss ich ja auch noch verarbeiten dann.
Ja gut, aber ich finde, genau dafür ist es ja letztendlich auch da. Es geht ja nicht nur einfach um das Mitteilen, sondern auch wahrnehmen, was macht es mit mir. Per se finde ich, ist tatsächlich beruhigend, wenn Gefühle was mit uns machen. Also ich sage jetzt mal, du teilst ja auch Freude oder Belustigung und dann denkst du so, boah, am liebsten will ich jetzt halt auch mitlachen oder grinsen oder halt, ne? Ich finde, das hat ja auch was Schönes, dass es uns berührt. Mhm. Es kommt auch da nur wieder auf diese Intensität an. Genau, und ob es halt irgendein Thema vielleicht tatsächlich auch in mir aufwühlt, aber dass das damit halt auch sichtbar wird, dass ich da halt hinschauen kann, ne? Ist es einfach nur ein menschlicher Aspekt oder ist es tatsächlich etwas, was mich so selber triggert, dass es auch ein Teil von mir ist, der vielleicht ungelöst ist, ne? Und Beachtung bekommen darf.
Ja. Glaubst du, dass man seine Muster, wenn man sie erkennt, was man früher vielleicht getan hat, um sich emotional sicher zu fühlen, dass man das alleine lösen kann? Oder glaubst du, dass man da Unterstützung für braucht?
Also ich glaube schon, dass man, je tiefer man gehen möchte, es schon dienlich ist, dass da Unterstützung ist. Also nicht bei allen Themen, ne? Also ich würde behaupten, dass halt manche Themen sich auch selber lösen oder auflösen können. Dennoch, also zumindest, ich weiß halt, ich kann sehr gut verdrängen. Und damit würde ich auch sagen, habe ich natürlich auch für mich selber Scheuklappen auf und ich kann, und ich glaube auch, also ich meine, wir Menschen schauen halt raus, wir riechen, wir hören, sonst hätten wir ja Augen nach innen auch gerichtet. Ich kann mich gar nicht in der Gänze vielleicht so sehen und alle Aspekte wie jemand anders, weil ich dafür einfach natürlich viel zu subjektiv bin und nicht objektiv wie jemand, der halt von draußen da ist. Und der sieht vielleicht ein wichtiges Detail, was mir natürlich in dem Moment, würde ich schon sagen, wenn ich jetzt emotional berührt bin, bin ich ja jetzt nicht die entspannteste Person, ja. Also natürlich, wenn ich nicht entspannt bin, gehen halt meine Scheuklappen natürlich viel enger und sind fokussierter, als wenn ich jetzt irgendwo in der Hängematte liege und denke, jetzt sinnieren wir mal über dein Leben. Und denke so, ja, ich kann ja alles oder besser mehr von dir sehen, als wenn du jetzt gerade so fokussiert bist. Ja.
Weil ich treffe oft Menschen, auch gerade so im Job im Grunde genommen, denen ich immer wieder erzähle, weil ich glaube auch, dass man viele Sachen, oder was heißt viele, dass man das ein oder andere, weil es so tief geht, nicht alleine regeln kann. Und dann appelliere ich immer wieder daran, such dir bitte Hilfe, weil ich finde, mit Hilfe kommt man durch viele Sachen sehr viel besser durch. Und da merke ich auch, dass es immer noch ein Makel für viele ist, so nach dem Motto, wieso, ich muss doch mein Leben alleine geregelt kriegen. Und ich bin ja nicht doof oder irgendwas, wo ich dann denke, nee, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass du doof bist oder dass du dein Leben nicht geregelt kriegst. Aber wenn ich Zahnschmerzen habe, bohre ich ja auch nicht alleine in meinem Zahn rum, sondern gehe zum Zahnarzt. Und ich glaube, wenn ich immer wieder an die gleichen Grenzen stoße und mir Sachen immer und immer wieder passieren, für mich ist es ein Zeichen von Stärke, wenn ich sage, so, ich merke jetzt, ich komme allein nicht weiter, ich möchte mir Hilfe suchen, weil Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz sage, sich Hilfe zu suchen ist für mich eine Stärke.
Ja, das klingt als netter Dings. Ich hätte tatsächlich, ich glaube, bei den meisten ist wahrscheinlich so wie bei mir, der Schmerz muss halt genau, also erstmal passen, dass du es halt auch machst und natürlich halt auch dann ein Erlebnis hast, dass es etwas bewirkt, weil wenn bei dir emotionale Unsicherheit ist, ja, das heißt, du kennst halt das nicht, dass du, wenn du dich verletzlich zeigst, dann auch wirklich geschützt bist. Das ist ja auch dann erstmal, es kostet Mut, weil du halt nicht weißt, ist da jetzt wirklich ein sicherer Raum, ja, weil du kennst es halt nicht, ja, du kennst keine emotionale Sicherheit und jetzt soll dir irgendein fremder Mensch diese halt geben, also ich finde, das ist halt schon ein schwieriger Aspekt, plus dann kommt, und ich glaube, das wissen die meisten, es wird sich etwas verändern müssen, dann und dann kommt doch halt wieder Angst. Und du willst dir diese Angst vielleicht nicht haben. Und du kannst deine Klaviatur halt an Gefühlen nicht spielen. Du glaubst nicht daran, dass es einen sicheren Raum gibt. Plus dann kommt vielleicht noch sowas wie, das muss schnell gehen dann halt, ne? Ja, eine Veränderung muss ja nicht schnell gehen. Sagt doch keiner, dass du morgen deinen Job kündigen musst. Oder morgen musst du dich von deinem Partner trennen. Oder morgen musst du das oder das machen. Aber oft ist es ja so verknüpft. Oh ja, das soll jetzt geregelt werden. Dann muss es morgen passieren, weil willst du ja jetzt sofort erledigt haben. Da spielen ja so viele Mechanismen dann auch mit rein. Ich glaube, deshalb funktioniert wahrscheinlich auch so gut diese Bücher- und Podcast-Branche, dass es ja auch erstmal ein Vorbereiten ist fürs System, ja. Ah, erstmal so in der Theorie. Und dann vielleicht und dann,
von der Ferne gucken, ja, was da hinten ist. Gucken.
Und ich denke, dennoch rasseln Leute in ihre Depression rein oder Sinnkrise oder sonst was. Da können sie 20 Bücher gelesen haben. Aber dann habe ich mich schon mal ein bisschen mit diesem Thema vertraut gemacht. Und gut, im Zweifel, wenn es ganz schlimm ist, dann musst du ja, dann wirst du halt überwiesen, dann sagt halt zum Glück auch noch der Arzt, also sie brauchen jetzt wirklich Hilfe und müssen hier aus dem Verkehr, ist halt auch, dann sagt halt wieder Mami und Papi, ist in dem Fall jetzt dann der Arzt, gibt dir die Legitimation. Jetzt ist es soweit. Jetzt darf's, ne?
Trotzdem kenne ich noch echt Menschen, die, selbst wenn sie eine Überweisung haben, diesen Weg nicht gehen, weil sie Angst davor haben, logischerweise, weil sie nicht wissen, dass es vielleicht auch was Positives bringen könnte. Und selbst mit der Überweisung sagen sie, auch selbst wenn, wie du sagst, Mami und Papi gesagt haben, Legitimation, geh da mal hin, mach mal. Selbst dann ist diese Angst noch so groß, dass sie dann das lieber irgendwo in die Ecke packen und nicht angehen.
Ja gut, das vertraute Leid ist halt immer noch besser für viele. Oder
es ist bekannt, ja.
Es ist bekannt, du kannst es halt irgendwie spielen. Und ich glaube, genau deshalb gibt es halt auch immer mehr Menschen, wo dann der Körper radikal sagt, halt nichts mehr, ja. Also entweder sind die Panikattacken so krass, dass du gar nicht mehr hinterherkommst, oder der Körper kann halt nicht mehr aufstehen oder er friert halt vor deinem Laptop oder PC im Büro. Genau, irgendwann, wenn du das dann nicht sagst oder halt auch das nicht hilft, dass es der Arzt dir sagt, dann sagt halt der Körper das. Also ich glaube, das ist leider, was wir immer wieder vergessen, die Natur, und das ist nun mal unser Körper, ist halt stärker. Ja. Und ich glaube, wir leiden oft an Selbstüberschätzung. Also ich schließe mich da nicht aus.
Nee, ich auch nicht. Ich meine, wir haben ja auch alle glücklicherweise unsere Phasen durchgemacht und machen sie immer noch durch, wo es mal einfacher zu sehen ist, mal wollen wir es überhaupt nicht sehen, mal machen wir auch ganz bewusst die Augen zu. Ich finde es nur so spannend, dass, wenn der Körper dann schon so schreit und, wie du sagst, nicht mehr gehen kannst und die Angstattacken kommen oder so, dass dann viele immer noch darauf beharren. Das hat ja nichts mit ihrem Leben zu tun. Das hat ja der Körper irgendwie gemacht, und nicht diesen Zusammenhang erkennen, dass sie das selber irgendwie mit verursachen, im Grunde genommen, mit ihrer Art zu leben. sondern sich da als Opfer fühlen und sagen, wieso, das ist doch was anderes. Wenn mein Kreislauf verrückt spielt, dann hat das doch nichts damit zu tun, ob ich ein gutes Nervensystem habe oder so. Die sehen diese Zusammenhänge auch oft oder wollen sie nicht sehen.
Ja, ich finde, das ist halt auch schwierig zu sehen, weil die meisten, möchte ich jetzt mal behaupten, tragen halt sehr viel Verantwortung, zumindest, also tatsächlich, oder halt auch einfach nur in ihrem Kopf, weil sie halt auch Menschen als nicht lebensfähig sehen, egal ob das jetzt vielleicht auch schon jugendliche Kinder sind oder der eigene Partner oder Mitarbeiter oder Kollegen oder Führungskräfte. Die brauchen halt alle meine Hilfe. Ja? Das ist sehr
ich fühle mich gerade so ertappt.
Brauchen alle meine Hilfe und deswegen ist es dann, wenn du so viel Verantwortung außen trägst, dann kannst du halt nicht mehr Verantwortung auch noch für dich übernehmen, weil es tatsächlich schlicht dich überfordert. Weil, also sagen wir jetzt, die Batterie hat halt 100%, du gibst 100% nach außen. Ja, woher soll denn 102 kommen? Also dein Handy lädt halt auch nur bis 100 und nicht bis 102. Mhm. Ich sage immer beim Tank, finde ich es immer lustig, die manche kippen immer noch, obwohl der Tank sagt, nö, ich schütte noch was drauf. Das funktioniert aber halt bei dir leider nicht. Es bleibt bei den 100% genauso wie beim Handy-Akku. Genau, und ich glaube, da das ist dann auch wieder so ein Learning, zu sagen, okay, ich lerne halt auch für Verantwortung für mich. Weil das Kuriose ist ja, also wenn Leute wirklich dann umkippen, oh, das Umfeld muss ja plötzlich, also es kann überleben. Ich habe noch nicht so viele gehört, die dann halt, wo der Unternehmen zerstört wurde oder die Kinder sterben mussten oder der Partner plötzlich oder es gibt am Ende Lösungen, ja.
Mhm, ja.
Auch wenn sie dann vielleicht unbequem sind. Ich sage jetzt halt nicht so, oh, das ist dann für alle ein Zuckerschlecken, aber ich glaube so, wir können es halt auch noch immer verschlimmern, ja. Und am Ende wird halt es für alle Beteiligten schlimmer. Ja, wenn du nicht vorgesorgt hast, sie fähig sind. Ja. Und fürs eigene Gefühl ist auch schlimm. Genau, aber diese, ich sage mal, wir haben halt gelernt, unsere Zähne zu putzen. Ja, das ist irgendwie, das macht ja auch fast jeder automatisch. Klar, kann man vielleicht eine durchzechte Nacht sein, wo du denkst, hör scheiß drauf, heute nicht. Leg mich jetzt ins Bett. Ich muss liegen. Aber per se ist das etwas sehr Automatisiertes. Du putzt deine Zähne. Mhm. Aber wir reinigen selten unsere Gedanken und unsere Gefühle und unsere Seele. Das ist etwas, ja, was unsere Generation und die danach, glaube ich, als Lernaufgabe
hoffentlich
haben.
Hoffentlich besser lernen, ja. Wo du den Spruch gerade brachtest, ich hatte Ewigkeiten eine Postkarte bei mir im Badezimmer. Der Mensch bringt jeden Tag seine Haare in Ordnung. Warum eigentlich nicht auch seine Gedanken? Das sagt genau das aus. Wir kümmern uns um die Äußerlichkeiten, dass wir irgendwie, weiß ich, die Haare ordentlich gekämmt sind, Zähne geputzt, dass wir gut angezogen sind, nicht verdreckt und sowas. Aber wie es innen in uns aussieht, das ist dann, ja, dafür ist oft keine Kapazität, keine Zeit mehr über. Wir hatten damals in der Ausbildung zu dem Thema Burnout so eine Art Uhr, wo die verschiedenen Stationen drauf waren. Glaubst du, dass es etwas Vergleichbares gibt, dass man irgendwelche Warnsignale hat, wenn du deine emotionale Sicherheit nicht, oder wenn die emotionale Sicherheit nicht vorhanden ist, gibt es immer wieder äußere Zeichen, die darauf hinweisen? Glaubst du, dass es sowas gibt?
Ich glaube ja, dass wir einfach so auf unseren Endgegner dann halt treffen. Also entweder es ist eine Kollegin, die halt emotional was mit uns macht oder unser Partner oder spätestens dann halt dein Kind. Wobei ich auch glaube, dass es bei Tieren so ist. Ne? Du kannst halt auch ein Tier bekommen, was vielleicht sehr ängstlich ist, was sehr aggressiv ist, was sehr traurig ist. Oder was auch sehr viel Freude bringt. Also Tiere können ja auch Lebensfreude ausdrücken und dass das auch halt dann immer wieder ein Ausdruck ist, ja, womit ich halt lernen kann. Und ich glaube, auch da gibt es dann halt Stufen. Wenn ich es nicht lerne, es wird immer wieder jemand mehr in mein Leben kommen, der mich immens da mit diesem Gefühl halt herausfordern wird.
Ja.
Oder sag ich jetzt mal zum Beispiel, ich habe ja ein großes Schamgefühl, dass ich plötzlich anfange, mich für andere Menschen zu schämen, statt hinzuschauen, okay, wo ist denn die Scham in mir, vielleicht für mich selber? Ja.
Ja, das kenne ich auch. Das ist bei anderen, da denkst du, oh, der kann sich doch jetzt nicht so verhalten oder was macht denn, weiß ich, deine Mutter da jetzt gerade wieder, wie verhält die sich oder wer auch immer. Ja, und bei mir selber, ich schäme mich für gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Aber wie du sagst, da dann hinzugucken, wäre, glaube ich, das Beste, was wir tun könnten. Ne? Wenn wir das umdrehen würden in dem Moment, wo uns irgendwas so auffällt, zu sagen, und was sind meine Anteile da dran?
Genau.
Aber ich glaube auch, dass es sicherlich vielleicht irgendwo kleine Zeichen gibt, aber dass wir die auch super gut ignorieren, bis dann, wie du sagst, der Endgegner kommt, wer auch immer das sein mag, wo wir dann eben anfangen müssen, wenn wir nicht untergehen wollen, wirklich hinzuschauen und zu sagen, wie fühle ich mich denn gerade? Warum fühle ich mich denn unsicher, wenn mich auf der Straße irgendjemand komisch anguckt?
Ja.
Ja.
Und wie gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, und das jetzt darum geht, ja, irgendwem zu sagen, ja, du hast es mir nicht beigebracht. Ich glaube
Nein.
wirklich, dass jeder von uns das irgendwie versucht, was für ihn möglich ist. Und das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und dann zu sagen, weil ich glaube, also ich meine das ja so im jugendlichen Alter, ne? Ich bin ja groß genug, ich kann alles, bla bla bla. Und irgendwie vergessen wir das dann als Eltern, oder nicht als Eltern, als Erwachsene. Zu sagen, ja, wo bleibt denn dieser Antrieb? Ich kann das. Und dann hinzuschauen, okay, wenn ich es nicht kann, dann gucke ich es mir halt an. Und das nicht halt in Jetzt-Form, ich muss es jetzt können, sondern vielleicht kann ich es dann halt auch in 2, 4, 10 Jahren, aber ich gehe in meinem Rhythmus und kann ja auch,
Es ist eine ganz
ja, kann ja trotzdem dann auch sagen, du, ich versuche es zu lernen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Und ich weiß damit, dass ich dadurch halt auch Fehler mache. Genau.
Ja, es ist ja immer ein persönlicher Weg und vielleicht ist ja auch gerade erstmal ein ganz anderes Thema dran. Und ich glaube, da sind wir eben, das ist ja das Schöne, dass wir so individuell sind. Und was ich auch sehr oft festgestellt habe, dass wenn du ein Thema löst, dass sich plötzlich ein zweites automatisch mitlöst. Das ist ja auch manchmal ganz nett, ne? Dass du an einer Baustelle arbeitest und sich dadurch aber zwei oder drei Sachen dann erledigen. Und ich glaube, es wird auch immer so weitergehen. Solange wir leben, werden wir immer wieder an irgendwelche Grenzen stoßen oder wieder noch irgendwelche Sachen entdecken, wo wir sagen, ach stimmt, da ist immer noch so ein bisschen Unsicherheit in mir, auch wenn ich da schon ganz viel getan habe und mich schon selbstbewusst oder reflektiert fühle, kommen, glaube ich, immer noch Sachen wieder hoch, die tief in uns verborgen sind, wo wir noch nicht so sicher sind, wie wir uns vielleicht wünschen.
Ja, und auch da denke ich, das ist ja per se, weil, also haben wir jetzt auch die letzten Tage noch drüber gesprochen, also der Jörg und ich. Wir Kinder fangen an, also ich sage jetzt mal mit Hüpfekästchen malen, ja, dann muss es aber immer, dann wird es halt immer schwieriger oder Twist oder was auch immer wir früher gemacht haben. Oder dann kam in meiner Welt ja noch der Gameboy. Ja, ich wollte ja nicht immer Level Mario 1 spielen oder Tetris Level, sondern es ging ja immer ein Level höher. Und natürlich wird es damit auch schwieriger. Oder halt im Job, Leute suchen Herausforderungen im Job oder im Sport, dass sie erst Liga, weiß ich nicht, die kleinste Liga, kenne ich mir nicht mehr aus. Und dann sagen sie, ich spiele in Liga, Oder ich spiele Gitarre. Ja, am Anfang lerne ich ja, ich lerne jetzt ganz einfache Dings. Und denkst du, ja, aber im Zweifel, es wird wahrscheinlich so krasse Stücke geben. Keine Ahnung, ob ich die in diesem Leben noch lerne. Aber es gibt ja überall am Ende Steigerungsmöglichkeiten. Und warum soll es das denn nicht auch im zwischenmenschlichen Bereich und in Verbindung mit mir selber gehen? Irgendwie sind wir aus meiner Perspektive da halt anders gepolt. So, oh ja, das muss ja jetzt funktionieren. Und dann, wenn es jetzt einmal funktioniert, ja, dann funktioniert es. Dann kommt da kein anderes Level. Irgendwie, keine Ahnung, woher es kommt. Habe ich noch
Naja,
nicht
zumal überleg mal.
erforscht, aber.
Ja, aber es ist ja so, als Kind, wir erinnern uns ja nicht dran zurück, aber wie oft sind wir als Kind hingefallen und wieder aufgestanden, bevor wir überhaupt laufen konnten? Wie lange haben wir versucht, weiß ich nicht, Fahrrad zu fahren, Rollschuh zu fahren, schwimmen? Und als Kind erscheint uns das völlig normal. Und irgendwann im Leben ist es gekippt und wir denken, wir müssen es einmal machen und können. Ich weiß gar nicht, warum das plötzlich so anders funktionieren sollte,
Wobei ich
weil.
wirklich da behaupte, dass in den meisten Fällen das auf anderen Gebieten nicht so ist. Also beim Sport, also ich meine, sonst würden ja Leute auch nicht dabei. Jetzt nehme ich wieder Fußball, weil ich mich in anderen Sportarten noch schlechter auskenne. Aber Champions League, ja. Leute wollen Fußball spielen in der Champions League. So. Und warum ist denn das nicht zum Beispiel, ich will Champions League mit meiner eigenen Verbindung zu mir haben? Oder ich will Champions League in meiner Beziehung haben? Warum ist da diese Perspektive komplett anders? Das ist vielleicht nochmal ein anderes, ein anderer Podcast, wo wir darüber philosophieren können. Genau.
Da fällt mir immer wieder dieses alte Buch ein, beruflich Profi, privat Amateur. Wahrscheinlich, weil wir schon glauben, dass wir in anderen Bereichen uns so viel weiterentwickelt haben und weiterentwickeln müssen. Du hast Anforderungen im Beruf, du hast Anforderungen im normalen Leben, wo du mitgehen möchtest oder musst. Und dann sagst du dir, also für mich bleibt da einfach gar keine Zeit mehr über, um mich selber in die Champions League zu bringen. Weißt du, bei vielen ist die Energie aufgebraucht, dass sie denken, sie haben im Außen so viele Sachen, die sie schon steigern müssen, dass sie dann für sich selber sagen, nee, ich möchte jetzt nur noch aufs Sofa und es reicht mir.
Und da sehe ich so ein bisschen den Haken, weil ich habe gestern auch nochmal einen Podcast gehört, da ging es aber um Schulsystem und Schule und so. Aber auch da, wenn ich meine eigene Klaviatur von Gefühlen spielen kann, ich würde behaupten, ich bin 10-mal effizienter im Job, ich kann ganz anders im Fußball sein, ich kann viel schneller, sage ich jetzt mal bei mir im Beispiel, Gitarre lernen, weil mein Nervensystem reguliert ist und ich viel besser mit Freude oder mit Frust umgehen kann und auch entscheiden kann, mache ich jetzt weiter, mache ich nicht weiter und wie komme ich in Kontakt, wie kann ich mir Hilfe suchen und bin viel schneller wieder im Fahrwasser, als wenn ich das halt nicht gelernt habe und dadurch, ich meine, künstlich, Dramen gibt es genug, egal ob beruflich oder halt auf dem Spielfeld, wo Spieler sich anschnauzen oder es Rangeleien im Team gibt, also immer dann, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen oder bei Kindern, wir glauben nicht daran, dass es, wenn wir an der Substanz arbeiten, wenn du so am Ende, wie, du guckst ja auch, wenn du ein Haus baust, dass dein Fundament stimmt, weil wenn du dann das Haus dreistöckig baust und das Fundament nur für ein Stockwerk ist, ja, dann bricht es auf kurz oder lang, ich weiß zusammen. Nicht, wie lange, aber irgendwann, und wenn es erst nach 10 Jahren ist, hast du da eine Kackbaustelle und so haben wir das ja auch im Leben, ne? Wir sind plötzlich frustriert auf der Arbeit, in der Beziehung, mit den Kindern. Entweder Kind sagt, ich habe keinen Bock mehr, oder Eltern sagen, ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen jetzt.
Oder der Partner oder der Chef, ja. Nur da erstmal hinzukommen und dann in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich habe einen Anteil daran. Das ist, glaube ich, diese größte Herausforderung. Weil du glaubst ja, dass du von den ganzen äußeren Sachen abhängig bist und du glaubst ja gar nicht daran, dass du selber irgendetwas ändern kannst. Und dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, ich habe Möglichkeiten. Das bedeutet dann, dass ich mich mit mir auseinandersetzen muss, ist ja erst der zweite Schritt. Aber überhaupt zu erkennen, ich kann etwas tun und ich bin dem nicht ausgeliefert. Weil das höre ich auch so ganz häufig. Was soll ich denn machen? Ich muss aber Geld verdienen. Ich muss, weiß ich, mich um die Kinder kümmern. Ich muss dies und das. Und da ist dann einfach kein Platz mehr für das eigene Ich. Und dass das die Lösung sein könnte. Du musst irgendwo einen Moment haben, wo du es mal gespürt hast, wo du es erlebt hast, wie alle Sachen. Du weißt erst, wie die heiße Herdplatte ist, wenn du drauf gefasst hast. Und erst, wenn du einmal für dich was getan hast und dadurch eine positive Erfahrung gemacht hast, dann, glaube ich, wirst du sagen, okay, es hat einmal geklappt, vielleicht klappt es ja auch in anderen Gebieten noch.
Das definitiv. Und mit der Zeit, das ist ja, das heißt, das Schöne, auf der anderen Seite denke ich, es wird halt kontrolliert, aber so what? Wir dürfen auch die Bildschirmzeit an unserem Handy halt nutzen und sehen, wie viel Zeit wir eigentlich haben, um uns selber weiterzuentwickeln und hinzuschauen, statt auf unser Handy zu schauen. Ich sage jetzt nicht, keiner soll mehr aufs Handy schauen, aber ich glaube, da kann man rausfinden, wie viel Zeit wir eigentlich haben. So.
Spannend, die Frage habe ich letzte Woche im Job gestellt. Wie viel Zeit verbringt ihr pro Tag mit digitalen Medien und sowas und wie viel Zeit davon wirklich sinnvoll oder weil ihr irgendwie euch ablenken wollt? Und das war schon teilweise sehr spannend. Unsere Entscheidung, wie wollen wir unsere Zeit nutzen? Ne? Wollen wir sie für uns mal nutzen oder ist es uns wichtiger? Auch dieses vermeintlich, ich tue mir jetzt mal was Gutes, ich gehe jetzt heute nur noch aufs Sofa mit einer Packung Chips und irgendwie einem Glas Wein. Ich tue mir was Gutes, ob das wirklich gut ist, ist ja nochmal die andere Frage. Aber in dem Moment ist es naheliegend vielleicht gerade das Beste, was ich mir antun kann, weil es gewohnt ist. Ja. Von daher heute statt Chips die Gurke.
Oder auch einfach mal mit den Chips, auch da, ne, einfach mal mit den Chips darüber sinnieren. Du hast trotzdem, du kannst ja, also ich sage mal, im Zweifel dich schlecht auch ernähren, weil es für dich vertraut ist und Chips dir was geben und trotzdem kannst du mit dem Vertrauten vielleicht mal einen anderen Gedanken dann denken. Du hast trotzdem noch deinen Chipsanker, so. Der nimmt dir, wird dir, ne?
Okay.
Nicht genommen.
Ich werde jetzt mal einkaufen fahren, mir eine Tüte Chips kaufen und setze mich dann heute mit den Chips aufs Sofa und diskutiere mit den Chips mein Leben. Ja, es ist also auf alle Fälle wert, emotionale Sicherheit zu lernen, zu gucken, was für Gefühle kommen hoch, was für Gefühle triggern oder kommen gerade in mir hoch und wie gehe ich damit um und wie möchte ich weiter damit umgehen, weil es bringt tatsächlich Entspannung ins Leben, wenn man lernt, damit gut umzugehen.
Ja, dann sage ich erstmal Dankeschön für den Austausch, für alle Zeit, die mir zugehört hat. Mit Chips, ohne Chips, mit Schoki oder was auch immer. Oder an der frischen Luft auf der Couch. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.